Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Dieser Podcast wird durch Werbung finanziert. Der Sponsor der heutigen Folge ist BookBeat und ich bin ein absolut krasser BookBeat-Lover seit Jahren. Wer BookBeat noch nicht kennt, BookBeat ist eine Streaming-App für Hörbücher. Dort findet ihr alles, was ihr in der Buchhandlung auch an Büchern findet. Ich liebe BookBeat einfach, weil es mich von der Welt disconnectet. Es ist für mich auch nochmal was anderes als Podcasts. Ich liebe Podcasts, aber manchmal brauche ich einfach Momente, wo ich wirklich ganz bei mir bin. Weil wenn ich Podcasts höre, habe ich trotzdem das Gefühl, irgendwie ich bin in Kontakt mit anderen Leuten. Und manchmal brauche ich diese Zeit ganz für mich allein. Und das kann ich mit Hörbüchern. Ich mache das eigentlich überall. Beim Autofahren, beim Spazierengehen, beim Kochen und am allerliebsten wirklich abends mit einem Essen im Bett. Und anstatt der Serie mache ich mir ein richtig geiles Hörbuch und eine Kerze an. Und das ist für mich wirklich die pure Selbstliebe. Was ich dann empfinde, das kann ich gar nicht beschreiben, wirklich. Ich habe die ganzen letzten Wochen die komplette Reihe Die Tribute von Panem auf BookBeat gehört und jetzt war das vorbei und ich war total panisch, dachte, oh Gott, wie mache ich jetzt weiter? Meine Ansprüche sind so hoch. Und ich habe angefangen mit was total Gehyptem und zwar Fourth Wing. Das kennen bestimmt die Fantasy-Fans unter euch. Ich habe es überall auf Instagram gesehen. Aktuell gibt es bei BookBeat Teil 1 und Teil 2 und in den nächsten Jahren erscheinen aber bis zu 5 Büchern. Und das finde ich geil, weil dann kann man so mithypen, wie ich das früher bei Harry Potter gemacht habe. Ich habe immer aufs nächste Buch gewartet. Worum geht's bei Fourth Wing? Es geht um Violet. Violet will Gelehrte werden, aber da sie Tochter der Kommandantin ist, darf sie das nicht, weil ihre Mutter ihr das verbietet und muss in die Drachenreiterakademie. Dort sind 300 Bewerber, die gerne Drachenreiter werden wollen und im Durchschnitt schaffen es nicht mal 50% das erste Lehrjahr zu überleben. Violet hat total Angst und fühlt sich körperlich dieser Aufgabe überhaupt nicht gewachsen und kommt dann auch noch in ein Geschwader zusammen mit dem Sohn eines hingerichteten Staatsfeindes, wo ihre Familie mit im Spiel war, hat erst total Angst, aber zwischen den beiden entwickelt sich ein gewisser Respekt und ja, im Nachhinein noch eine ungewollte Partnerschaft. Mehr sage ich mal nicht, aber das Buch wird geschrieben als großartiger Fantasy-Roman mit einer unfassbar tollen Liebesgeschichte. Und der Inhalt hat auch 4,8 von 5 Sternen und die Sprecherin hat auch 4,8 von 5 Sternen. Also ich kann es nur empfehlen. Falls ihr mal reinhören wollt in dieses Buch oder in eins von den vielen, vielen anderen Büchern, dann könnt ihr das machen mit meinem Code. Der lautet STRIPPED. Damit könnt ihr 60 Tage kostenlos hören. Und nach diesen 60 Tagen kündigt ihr entweder oder ihr sucht euch eins der Abo-Modelle aus. Das geht für Studierende ab 4,99 los. Und dann gibt's darüber noch weitere Stufen, je nachdem, wie viele Hörstunden ihr haben möchtet. Aber das könnt ihr übrigens auch jeden Monat anpassen, je nachdem, ob ihr zum Beispiel im Urlaub seid und sagt, ich brauche jetzt mal 20 Hörstunden mehr. Ihr findet alle Infos zu BookBeat, den Link und den Code in meinem Linktree, den ihr in der Folgenbeschreibung dieser Podcast-Folge findet. Na Leute, was geht ab? Okay, wow, jetzt bin ich wirklich schnell reingestartet. Ich habe gerade so eine Euphorie in mir, ich weiß nicht, wo die herkommt. Ich bin auch gerade in einer sehr besonderen Situation. Mein Gott, Leute, ich muss jetzt erstmal hier meinen Autositz einstellen. Ja, ich sitze nämlich gerade im Auto. Ich habe früher richtig häufig Podcasts und auch Videos im Auto aufgenommen. Ich finde, das ist eigentlich der perfekte Ort, um einen Podcast aufzunehmen. Also ich weiß nicht, ob ihr ein Auto fahrt, aber ich komme ja aus einer Kleinstadt, da sind wir sehr, sehr angewiesen auf Autos. Ja, wenn du kein Auto hast, dann kannst du auch bei vielen Sachen nicht am Start sein. Und deswegen sind hier alle immer super erpicht gewesen. Richtig, ich habe auch meinen Führerschein schon mit 17 gemacht. Und ich fühle mich im Auto einfach so wohl. irgendwie, keine Ahnung. Abgesehen davon, dass die Akustik richtig geil ist, also nirgendwo bei mir zu Hause habe ich so einen schallfreien Raum wie im Auto und man kann sich überall hinstellen, wo man will. Wisst ihr? Also ich stehe jetzt gerade und wer mich schon länger im Internet verfolgt, kennt diesen Platz sogar. Das ist so ein Feld in der Nähe bei mir zu Hause. Und da ist so ein Hochsitz, da habe ich früher auch ein paar Videos drauf gemacht. Ich drehe mich mal gerade um. Der steht da gar nicht mehr. Ich glaube, der ist irgendwann umgefallen in einem Sturm oder so. Ja, aber ich habe mich jetzt hier mit dem Auto hingestellt, war gerade noch bei der Tankstelle, habe mir eine kleine Dose Cola geholt, ne? Ich muss ja auch ein bisschen deutsche Vita machen bei der Podcastaufnahme und hab richtig Bock, mit euch zu reden. Oh Gott, kommt die gute Laune an? Ist doch auch mal schön, oder? Nach der letzten Folge, da habe ich ja ein bisschen durchgehangen. Aber ja, heute scheint mir irgendwie die Sonne aus dem Arsch. Und nicht nur aus dem Arsch, sie strahlt auch am Himmel. Und auch wenn es bei euch schon vorbei ist, wünsche ich euch jetzt an dieser Stelle mal frohe Ostern, weil bei mir ist jetzt gerade Ostern. Also ihr hört es ja am Dienstag, 2 Tage später. Das gilt dann noch, oder? Dann sage ich jetzt mal frohe Ostern nachträglich. Keine Ahnung, irgendwie die Sonne scheint. Meine Mama hat alles irgendwie mit Osterhasen dekoriert. Die ist voll der Osterfan. Und die letzten 2 Tage wollte ich schon diese Folge aufnehmen, aber ich hatte meine Periode und irgendwie war ich so voll energielos. Und ich weiß auch nicht, eben war es wie so ein Steh, als hätte mir jemand den Arsch gestochen, so los, du musst jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen. Ja, und deswegen freue ich mich jetzt sehr doll darüber, gerade mit euch zu sprechen. So, jetzt muss ich erstmal einen Schluck nehmen, ich muss erstmal ankommen. Die gute Laune vernebelt mein Hirn, bin ich ja gar nicht mehr gewohnt. Ja, also erstmal hoffe ich, euch geht's gut. Und an dieser Stelle würde ich mich gern auch mal bedanken für eure Rückmeldung zur letzten Folge. Also die hat mich wirklich umgehauen, muss ich sagen. Ich war mir erst nicht so sicher, ob vielleicht ein paar Leute sie nicht hören werden. Ich war mir nicht ganz so sicher, wenn das Wort Depression im Titel steht, so wird's angeklickt oder nicht. Aber irgendwie passte es so schön mit diesem Songtitel von Shireen David, Depression im Paradies. Und ja, ich war ganz gespannt, wie ihr auf diese Folge reagieren werdet. Und die Reaktionen waren so cool einfach. Also ja, das hat richtig mein Herz erwärmt. Das wollte ich nochmal so sagen, weil ich es irgendwie ganz schön finde, auch immer in jeder Folge nochmal kurz zu, wie sagt man das, in der Retrospektive zu betrachten, wie war die letzte Folge und was habt ihr dazu gesagt? Ah, ja, Leute, wo das letzte Woche stand das Wort Depression im Titel, diese Woche machen wir nicht besonders mit einem besonders leichteren Thema weiter, aber es ist ein sehr, sehr gewünschtes Thema und zwar das Thema Einsamkeit, ich habe so viele Nachrichten bekommen von Menschen, die sich dieses Thema gewünscht haben. Also wirklich, das war wirklich richtig outstanding. Und das, das ist mir aufgefallen. Und das wundert mich natürlich auch nicht, weil, ja, ich muss es jetzt einfach so sagen. Ich schon glaube, dass wir seit ein paar Jahren so ein bisschen so eine Einsamkeitsepidemie haben. Und ich habe über dieses Thema in meinem Leben sehr viel nachgedacht und ich war und bin von diesem Thema auch stark betroffen gewesen und bin es heutzutage auch noch zu einem großen Teil, aber ich arbeite da richtig stark dran. Das ist eins meiner Hauptthemen. Und ihr wisst, wie ich bin. Ich analysiere immer alles auseinander, manches vielleicht sogar zu viel, aber ihr könnt euch drauf verlassen. Mit dem Thema Einsamkeit habe ich mich schon wirklich rundumfassend beschäftigt und drüber nachgedacht und mir Sachen dazu angeguckt und deswegen ja, auch um mir selbst zu helfen. Also viele von den Dingen mache ich ja, mit denen ich mich beschäftige, beschäftige ich mich ja auch irgendwie, weil ich Lösungen für was suche oder versuche, Dinge zu verstehen. Und ich glaube, das ist auch immer der Punkt, wo Leute von euch mir schreiben so, oh, Jaco, du schaffst es irgendwie oft, meine Gefühle in Worte zu fassen, ne? Und ich glaube, das liegt halt daran, dass ich sehr viele Gefühle habe und sehr viel zu verstehen. Den habe, was in mir drin passiert und deswegen immer stark auf die Suche gehen. Ich will Dinge verstehen von der Wurzel an und dann grabe ich in mir drin und dann höre ich anderen Leuten zu und dann versuche ich halt einfach über meine Mustererkennung so ein bisschen diese ganzen Rätsel des Lebens und der Emotionen und wie können wir das alle machen, damit es uns gut geht, was sind so die Basic Sachen irgendwie so zu verstehen Und wenn ich dann was lerne oder was verstehe, dann habe ich halt auch Bock, das an euch weiterzugeben. So, und das zu erzählen, ne? Weil diese Welt ist irgendwie so chaotisch und hier passiert so viel und mittlerweile auch so schnell so viel, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, die wesentlichen Dinge zu sehen, ne? Den Wald vor lauter Bäumen zu sehen, das kenne ich auch von mir selber. Und deswegen ist es ja auch häufig so, wenn man sich dann irgendwie so, ja, alte Weisheiten anguckt, ne? Alte Bauernweisheiten oder irgendwelchen Gurus zuhört, die eigentlich nur, naja, wiedergeben und reproduzieren, was irgendwelche Lehren von vor tausenden oder hunderten Jahren sagen, dann denkt man so, oh mein Gott, der hat in einem Satz mein Problem gelöst. Ja, damals war die Welt halt irgendwie so ein bisschen langsamer und ich glaube, dass wenn weniger passiert, ist auch manchmal, ja, wenn das Leben einfacher ist, was es früher war, dann ist es auch manchmal ein bisschen einfacher, das Blick aufs Wesentliche zu, ja, den Blick aufs Wesentliche zu haben und auch zu erkennen. So, und deswegen möchte ich heute mit euch über das Thema Einsamkeit sprechen und zwar so ein bisschen allumfassender. Ich möchte euch erzählen, wie meine Erfahrungen mit dem Thema Einsamkeit sind und wo ich sie erfahren habe und wo in welchen Lebenssituationen nicht und wo war der Unterschied zwischen diesen beiden Lebenssituationen. Weil manchmal ist das mit der Einsamkeit gar nicht so einfach, ne? Weil Einsamkeit ist ein subjektives Gefühl. Einsamkeit ist ja nicht dasselbe wie alleine sein, ne? Man kann alleine sein und sich überhaupt nicht einsam fühlen und man kann unter vielen Menschen sein und sich einsamer denn je fühlen. Also das ist eine ganz subjektive Emotion, die nicht unbedingt was damit zu tun hat, ob man alleine ist oder nicht. Und ja, es gibt da einfach so ein paar Ansätze, die mir geholfen haben zu verstehen, was ich machen kann, um mich weniger einsam zu fühlen. Und ich musste auch erstmal erkennen, dass ich einsam bin. Das war erstmal Schritt eins. Ich wusste das ganz lange nicht. Um darauf einzugehen, möchte ich erstmal kurz auf meine persönliche Einsamkeitsgeschichte eingehen und wie ich überhaupt zu der Erkenntnis kam, dass ich einsam bin. Ich bin geboren in einer Stadt in Deutschland namens Lübbecke. Die ist in Ostwestfalen, Nordrhein-Westfalen. Und ich bin ja in eine relativ kleine Kernfamilie reingeboren worden. Also ich bin wirklich groß geworden, Mutter, Vater, Kind. Und auch drumherum war nicht sonderlich viel Zugehörigkeit insgesamt, weil es ist so gewesen, dass meine Eltern beide vorher schon mal verheiratet waren und da war auch so ein bisschen Streit innerhalb. Insgesamt war in der Familie, jetzt nicht in unserer Kernfamilie, aber so meine Eltern mit den Leuten drumherum, war relativ viel Streit und auch ja Brüche in der Familie und da sind so bestimmte Themen, das ist auch völlig unwichtig, was da irgendwie war. Das Einzige, was wichtig an dieser Geschichte ist, ist, dass ich jetzt nicht zu so einem großen Familienbund dazugehört habe, wisst ihr? Also ich hatte keine Großväter mehr, schon seit meiner Geburt nicht, aber so seit ich denken kann. Ich erinnere mich nicht an einen meiner Großväter. Ich hatte aber zwei Großmütter. Eine davon, ja, mit der hatte ich eigentlich gar nichts zu tun, ist eine relativ kühle Person gewesen. Also ich bin weder mit der groß geworden, noch habe ich irgendwie eine Verbindung zu der gehabt. Aber insgesamt war das in der Familie nicht so, dass da so eine Bindung zu meiner Großmutter groß stattgefunden hat. Das war so eine Eigenbrötlerin. Und eine Oma hatte ich aber, bei der habe ich auch immer am Wochenende übernachtet. Aber die ist dann gestorben, als ich 14 war. Auch Onkel und Tanten und so. Also ich habe schon viele Onkel und Tanten, aber die sind auch wirklich so im ganzen Land verteilt, ne? Also der eine Teil der Familie wohnt in München, der andere in Leipzig, teilweise in Bulgarien. Ja, nicht Kroatien, das war in Bulgarien. Ja, also die sind da noch nicht so lange, aber die haben halt auch nicht vorher hier in der Nähe bei mir gewohnt. Und auch die eine Tante und ein Onkel wohnen hier bei mir in der Nähe, aber auch da hatte ich jetzt nicht so super viel Kontakt. Also das war jetzt nicht, dass man irgendwie sich da verbunden gefühlt hat, sondern das waren halt so Leute, die habe ich dann so einmal im Jahr an meinem Geburtstag gesehen oder so und das war's dann. Also familiär, Mama und Papa. Und ich hatte aber auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern und war sehr, sehr glücklich zu Hause. Und deswegen, ja, habe ich mir auch nie weiter Gedanken darum gemacht. Ich habe jetzt nie gedacht, oh, andere Leute haben jetzt irgendwie eine größere Familie oder so. Das war schon alles immer so okay für mich. Mit anfänglichen Problemen erst in der Schule wurde es dann aber auch irgendwann besser. Und also ja, ich weiß nicht, ich habe diese Geschichte schon mal im Internet erzählt, dass ich Probleme damals bei meiner Einschulung hatte. Aber man kann dann schon insgesamt sagen, dass ich so ab meiner Einschulung auch bis zum Ende der insgesamt Schulzeit eigentlich ja eine gute Verbindung nach außen hatte. Ne? Also ich hatte Freunde in der Schule. Insgesamt auch viele Freunde in meiner Straße haben, als ich ganz klein war, viele Kinder gewohnt, mit denen ich jeden Tag gespielt habe, wo ich auch irgendwie dazugehört habe. Und auch in meiner Teenagerzeit haben in meiner Straße, hat mein allerbester Freund gewohnt, dann noch drei andere Freunde. Also ich war in so einem Jungs-Freundeskreis drin, weil bei uns haben, ja, weiß ich nicht, irgendwie nur Jungs in der Straße gewohnt. Und da habe ich dann so zugehört und habe mit denen abgehangen. Und dann hatte ich auch in der Schule noch meine Freundinnen, mit denen ich mich irgendwie dann getroffen habe. Dann habe ich sehr lange Zeit, auch während meiner Schulzeit und Teenie-Zeit in der Stadt, in der Tanzschule abgehangen. Ich habe zwar nie getanzt, aber ich habe da irgendwie ständig abgehangen. Und das waren meine Freunde und ich fand es da irgendwie cool. Das erste Mal so einsam habe ich mich gefühlt, als ich damals mich mit meiner besten Freundin zerstritten habe. Ja, wer den Podcast Jack und Sam hört und da von Anfang an dabei war, der kennt die Stories. Wir haben da schon drüber geredet. Also mein anderer Podcast, den ich mache, habe ich mit dieser Freundin. Und weil wir uns heutzutage wieder vertragen haben, aber damals war das halt so ein absoluter Bruch. Und das Ding war damals, dass ich nämlich zu diesem Zeitpunkt in einer Art Freundeskreis war. Also ja, meine beste Freundin und ich hatten so eine Mädelsgruppe und das hat sich so im Abi zusammengeschweißt irgendwie. Wir haben immer jeden Tag zusammengesessen, haben gelernt, sind auf Partys gefahren und ja, waren dann irgendwie so eine eingeschweißte Gruppe. Und als ich mich dann damals mit meiner Freundin zerstritten hatte und wirklich da ein absoluter Kontaktabbruch war, also das war ein richtig heftiger Streit, da hat sie sozusagen bei dieser Scheidung den Freundeskreis bekommen, weil es nämlich so war, dass sie diese Leute auch alle schon länger kannte. Also ja, ich bin mit denen auch zur Schule gegangen, aber da waren in diesem Freundeskreis auch echt ein paar Leute, mit denen ist sie schon zum Kindergarten gegangen, mit den Leuten hat sie schon irgendwie auf der Straße gespielt und ja, dementsprechend war von einem auf den anderen Tag, waren alle weg. Ja, und das war damals eine sehr, sehr harte Zeit für mich. Ich hatte damals auch einen Schwangerschaftsabbruch und mein Hund ist gestorben. Mein jetziger Freund hatte damals in der Zeit auch noch mit mir Schluss gemacht. Also da hatten wir eine kurze Trennungsphase. Die ging zwar nur so 2 Wochen, aber dadurch, dass jetzt auch noch meine ganzen Freunde weg waren, ich weiß noch, dass ich dann damals, nämlich ich habe mit meiner Freundin ja zusammen gewohnt, bin ich dann zurück zu meinen Eltern gezogen und ich weiß noch, wie ich dann da im Bett lag. Und ja, irgendwie das erste Mal in meinem Leben das Gefühl hatte, oh, psychisch schwierig. Irgendwas ist anders. Ich bin irgendwie aus der Balance. Wenn ich morgens aufstehe, das fühlt sich alles nicht so normal an, so wie es sich immer anfühlt. Und ich denke, dass ich da damals das erste Mal so wirklich mit so einer psychischen Problematik zu tun hatte. Und ich konnte das damals aber gar nicht greifen, woher das kommt. Ne? Jetzt, wenn ich jetzt zurückschaue, dann sehe ich das ganz klar vor Augen, was da alles damals parallel passiert ist und dass das eine totale Belastung war. Ich hatte auch zu Hause mit meinen Eltern so ein bisschen Probleme. Da war so ein Thema am Laufen und insgesamt war das alles sehr, sehr unstabil. Und ich war eine Person, die sehr, sehr behütet groß geworden ist. Und ich konnte mit dieser Instabilität und mit diesen ganzen Problemen und Leute, die weggebrochen sind und neuen Themen, ich konnte das irgendwie gar nicht, ja, verarbeiten und habe mich da damals wirklich sehr, sehr zurückgelassen und alleine gefühlt. Und ich war auch sehr, sehr wütend. Ich war unfassbar wütend auf diesen Freundeskreis. Also ich habe mich so richtig zurückgelassen gefühlt. Und ich weiß noch damals, es ging wirklich viele Jahre auch, ne? Also auch Jahre später, als ich eigentlich über diese Sache schon längst hinweg war, wenn ich dann irgendwie auf Instagram oder so Fotos gesehen habe, wie diese Leute sich Weihnachten getroffen haben, es ist so eine Wut und so eine Traurigkeit in mir hochgekommen, weil ich mich so ausgeschlossen gefühlt habe. Das sind gar keine Schuldzuweisungen jetzt gerade. Da hat damals niemand irgendwas falsch gemacht, aber das sind halt einfach die Emotionen, die in mir damals unterwegs waren, weil ich mich so alleine und falsch gefühlt habe und irgendwie, ja, ich hatte das Gefühl, das Leben ist so ungerecht und ich bin jetzt hier alleine irgendwo am Arsch der Welt auf dem Dorf und habe mit niemandem mehr was zu tun. Und ja, wusste damals überhaupt nicht, wie ich mir helfen soll. Ja, und wie ich es wieder hinbekomme, dass ich morgens aufstehe und die Welt nicht mehr diesen grauen Schleier hat und ich mich wieder so fühle, als ob ich irgendwie in Balance bin. Ich weiß jetzt, dass das Einsamkeit war und dass ich mich irgendwie so, ja, alleingelassen gefühlt habe. Aber damals konnte ich das irgendwie gar nicht greifen. Und dann ist aber etwas passiert. Ich bin damals dann auf YouTube auf so Beauty-YouTuberinnen gestoßen. Also darum gab es damals, von der habe ich immer die Videos geguckt, oder auch aus Großbritannien, Beauty Crush, und ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen, weil ich denen heute, also ich habe die gar nicht mehr alle so auf dem Schirm und es sind auch ganz viele davon nicht mehr dabei, aber ich habe diese Leute gefunden und auf einmal war das wie so ein neues Hobby, mir diese ganzen Videos reinzuziehen. Und jeden Tag habe ich aufgeregt geguckt, ob ein neues Video da war, weil das war damals ja sowas Neues. Und ich hatte echt das Gefühl, sind wie meine Freunde. Also ich kann zwar mit denen nicht reden, aber ich habe jeden Tag, sehe ich irgendwie in das Leben von jemandem rein, als ob es meine Freundin wäre. Und das war so aufregend. Und die haben sich für dieselben Dinge interessiert wie ich. Und ja, da habe ich dann damals beschlossen, ich hole jetzt die Digicam von meinem Vater raus und ich fange auch an, YouTube-Videos zu machen. Das war vor 13 Jahren. Naja, auf jeden Fall, ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, hat mich das damals so ein bisschen aus dieser Krise geholt, weil durch dieses neue Hobby habe ich ganz neue Menschen kennengelernt. Ich habe dann Menschen kennengelernt, mit denen ich die teilweise bis heutzutage zu meinen besten Freunden und Freundinnen gehören. Ne? Also, wenn ich drüber nachdenke, Nisi, ich habe, glaube ich, also falls ihr sie nicht kennt, Nisi156, auch eine Influencerin, hat auf YouTube angefangen, ist jetzt auch auf Instagram und so, hat auch Podcast, dies, das. Auf jeden Fall, ich habe jahrelang jeden Tag stundenlang mit Nisi telefoniert und dann ist das irgendwie so meine neue Welt geworden. Und dann habe ich mich ja auch irgendwann sogar damit selbstständig gemacht nach dem Studium. Total wild irgendwie da jetzt so drauf zurückzugucken. Ja, und dann kam eine Phase, die wirklich überhaupt nicht einsam war, weil dann hatte ich YouTube, dann sind ich und mein Freund, wir sind dann wieder zusammen gewesen, nach Berlin gezogen und dann da in Berlin sind wir in eine WG gezogen und das war auch eine richtig geile Zeit, weil anfangs fast geplant so als Zweck-WG wurde das irgendwie wie so ein kleiner Freundeskreis und da habe ich mich so dazugehörig gefühlt. Damals hat auch noch Laura Larsson, falls ihr Laura Larsson kennt, die hat auch bei uns mit in der WG gewohnt und ja, andere Leute, die halt jetzt nicht in der Öffentlichkeit stehen, wobei einer schon, Yoshi. Oh, wie heißt der denn? Der macht's auf Twitch so heutzutage Reactions auf so neue Hip-Hop-Sachen, Hip-Hop-Releases und so, die kommen. Naja, aber der Rest waren auf jeden Fall keine Leute, die jetzt so in der Öffentlichkeit stehen. Ja, und wir haben da so in unserer WG gewohnt und natürlich gab es alle Probleme, die es immer so in der WG gab, aber es war schon echt schön. Wir haben auch zusammen kleine Weihnachtsfeiern veranstaltet, haben Nikolaus zusammen Raclette gemacht und irgendwie, ich habe zwar zu Hause alleine gearbeitet und das war schon, ne, also es ist ja schon eine alleine / einsam, aber eher alleine arbeiten, weil einsam habe ich mich damals nicht gefühlt, habe ich da in meinem WG-Zimmer gearbeitet und dann kamen die Leute langsam so von der Uni und von der Arbeit, haben geklopft, hey Jaco, ich habe heute Abend ein Date, wollen wir kurz irgendwie, keine Ahnung, zusammen eine Kippe rauchen, in der WG haben noch alle irgendwie geraucht und dann, keine Ahnung, wurde mir erzählt, wie war das Date, wie war die Uni, was gibt's für neuen Gossip und dann sind wir auch zusammen zum Sport gegangen und so, also es war wirklich so freundschaftlich. Und das war auch wirklich eine Zeit, in der es mir mental richtig, richtig gut geht. Und heutzutage weiß ich auch so ein bisschen, warum das so manche Zeiten die Zeiten waren, in denen es mir so gut ging und den anderen eher nicht. Nach dieser WG ging es dann, was das Thema Einsamkeit angeht, ein bisschen in eine schlechtere Richtung. Weil irgendwann ist meinem Freund und mir so bewusst geworden, dass mit der WG und mit dem Zuhausearbeiten, das klappt nicht so gut und wir, es ist irgendwie, vielleicht kennt ihr das, ihr habt vielleicht auch mal in einer WG gewohnt und je nachdem, wie die WG so ist, kommt man irgendwann an den Punkt, wo man irgendwie das Gefühl hat, ich glaube, es wird jetzt langsam irgendwie mal Zeit, dass wir was Eigenes haben. Und dann haben wir uns damals eine eigene Wohnung genommen in Berlin-Spandau, weil da die Mieten so schön günstig waren und wir gerne ein drittes Zimmer als Arbeitszimmer wollten. Das ist eine richtige Storytime hier heute, ne? Muss ja erstmal einen kleinen Schluck Cola nehmen, ich red mir ja den Mund fusselig. Und dann, ich fasse das jetzt mal zusammen, dann kamen echt ein paar Jahre, die, was das Thema Einsamkeit anging, wirklich schwierig waren. Und ich habe das gar nicht so richtig gecheckt, ehrlich gesagt. Zum Ersten sind wir natürlich aus dieser WG ausgezogen und sind an den Stadtrand gezogen. Das bedeutet, mein Freund und ich waren jetzt in einer Dreizimmerwohnung in einem Randbezirk von Berlin und haben beide im Homeoffice gearbeitet. Und der Kontakt zur WG ist, ja, man hat sich dann anfangs mal zwischendurch so getroffen, aber jeder hat irgendwie so sein Leben weitergelebt und das ist dann auch so ein bisschen auseinandergegangen. Ja, auch meine anderen Freundschaften waren ja jetzt nicht in Berlin. Also auch Nisi oder Alex oder ja auch später Sam dann wieder. Das waren alles Leute, die ich immer nur am Telefon irgendwie hatte. Und so begann dann irgendwie auch so langsam mein Einsiedlerleben. Ich hatte dann auch damals einiges so an Rückenproblemen noch und war deswegen auch ja oft eingeschränkt, weil ich Schmerzen hatte. Ich hatte damals einen Bandscheibenvorfall, dass ich irgendwie nur noch morgens aufgestanden bin, gearbeitet habe. Ich habe ja auch Sachen gearbeitet, die mir Spaß gemacht haben. Ich habe das teilweise gar nicht gemerkt. Und dann meinte Kevin zu mir, wenn es mir irgendwie nicht gut ging, wann warst du denn das letzte Mal draußen? Und dann konnte ich es nicht sagen. Es war bestimmt schon 4-5 Tage her, weil Kevin ist jemand, der ist immer super gern draußen, so zum Einkaufen gehen und so. Der hat alles besorgt, was wir brauchten oft. Ja, ich war nur drin die ganze Zeit und ich habe das gar nicht gemerkt, weil ich hatte ja, und das ist ja auch so ein bisschen, da können wir gleich auch noch mal drüber reden, dieses Problem mit dieser digitalen Kommunikation. Du kommst nicht in Langeweile und du hast auch nicht dieses Gefühl, also ich jedenfalls nicht, mir fehlen Menschen, weil ich spreche ja den ganzen Tag mit Menschen am Telefon, auf WhatsApp, ich gucke mir YouTube-Videos an, ich höre Podcasts, ich höre Hörbücher. Ich habe ja den ganzen Tag das Gefühl, irgendwie auf eine Art und Weise in Kontakt mit Leuten zu sein. Damals, wo das alles nicht da war und du maximal ein Radio hattest oder so, da ist ja irgendwie so ein Mangel in dir entstanden, der ja richtig laut wurde, so wie Langeweile. Das entsteht ja heutzutage auch fast gar nicht mehr, weil wir ja nonstop uns beschallen lassen können. Und gerade aus dieser Langeweile entsteht ja oft dieser Drang, kreativ zu werden und etwas zu tun, weswegen man sich dann hinterher gut fühlt. Aber all diese Emotionen, die unangenehm sind und uns dazu führen, dass wir etwas tun, was für unsere menschlichen Organismus gesund ist, diese Gefühle, diese unangenehmen, die kann man ja super schnell wegmachen heutzutage. Das war, früher hatten wir nicht solche Tools dafür. Und das ist natürlich super angenehm kurzfristig, aber langfristig kann das wirklich eine Falle werden, weil du eigentlich nur so eine shallow Ersatzsache dir ranholst. Das ist für manche Situationen Gold wert. Also gerade in Situationen wie, ja, ich will jetzt keine Beispiele nennen, weil es zu individuell ist, aber es gibt Situationen, wo das absolut hilfreich ist, so wie mir damals diese YouTube und mit Nisi telefonieren und so Sache mich da total hochgeholt hat. Das ist ein Segen, aber genauso ist es ein Fluch auf der anderen Seite, weil wir uns da manchmal eben nicht das holen, was wir eigentlich bräuchten, weil diese Not in einem nicht aufkommt. Und ich glaube, das war damals sowas, das habe ich einfach nicht gemerkt. Und dann, ja, kamen ja noch weitere Sachen dazu, und zwar zwei ganz große. Und zwar zum einen ist damals mein Vater gestorben. Also was heißt damals, 2019, so lange ist das jetzt auch noch nicht her. Und dazu kam dann noch, dass direkt anschließend Corona losging. Ja, und dann kam auch noch dazu, dass mein Freund in dieser Zeit, das wussten wir damals aber nicht, Hashimoto entwickelt hat. Also es ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse und dem ging es dementsprechend, also ich gehe davon aus, dass so ein bisschen der Tod meines Vaters und diese ganzen ja traumatischen Erlebnisse, die wir in diesem Zusammenhang erlebt haben, dass das vielleicht auch so ein Auslöser war für die Hashimoto von Psychostress her. Auf jeden Fall ging es mit ihm dann auch psychisch bergab, aber wir wussten überhaupt, also ich wusste ja überhaupt nicht warum. Wir wussten ja noch gar nicht, dass da auch eine Krankheit hintersteht, die mit in Gang gesetzt wird und es ein Teufelskreis nach unten ist. Und meine Mutter hat das natürlich auch komplett umgenagelt, ne? Die war gar nicht mehr sie selbst und dementsprechend, ja, war da nicht mehr viel übrig. Ja, und dann kam Corona. Und das brauche ich euch nicht erzählen, das habt ihr alle mitbekommen. Und wenn man aber, vielleicht kennen das die Leute von euch, die schon mal so richtig heftige Krisen durchlebt haben, während du da drin bist, du merkst das teilweise gar nicht so. Also man stellt sich solche Krisen, wo so viele Leute auch wegfallen oder so viel Scheiße auf einmal passiert. Ich glaube, Leute, ich habe immer das Gefühl, wenn Leute mit mir darüber reden, die stellen sich das immer so vor, als ob das wie so ein dunkles, schwarzes Loch ist und in der Zeit geht gar nichts. Und sobald die dich wieder sehen und du lächelst, ist irgendwie alles gut, ne, wieder. Dann bist du da irgendwie wieder raus. Aber so ist das ja gar nicht, sondern das Leben geht ja irgendwie einfach weiter und gleichzeitig ist aber alles so strange und komisch und neu und scheiße. So. Und ich habe das damals dann gar nicht so gemerkt. Das Einzige, was ich gemerkt habe, war, dass es mir immer schlechter ging. Also körperlich wie auch psychisch ging das irgendwie bergab. Und was damals dann auf jeden Fall krass angestiegen ist, ist so eine Nervosität gewesen. Eine Nervosität, das habe ich ganz doll gemerkt, dass ich so Anxiety entwickelt habe. Meine Ängste wurden immer schlimmer, immer schlimmer. Also Ängste, die ich vorher schon hatte. Fahrstühle, Höhenangst, Beifahrer sein, woanders mitfahren, Dunkelheit. Also Sachen, wo ich immer schon so ein bisschen mit was zu tun hatte, die wurden auf einmal riesengroß. Und dazu kam so eine kleine Sozialphobie. Und was halt, wo ich damals total den Fokus drauf hatte, war PMS und PMDS. Ich war in der zweiten Zyklushälfte nicht mehr zu gebrauchen. Ich bin wie in so eine Depression gefallen immer und hatte ganz schlimme Symptome, auch körperliche und so. Und es war wirklich komplett alles aus der Balance. Und ich weiß dann noch, dass ich damals in so eine Klinik in Spandau gefahren bin. Das war eine Uniklinik? Das war auf jeden Fall, die waren irgendwie dabei, so eine Studie zu machen. Und zwar für PMDS, also besonders schlimme prämenstruelle Symptome bei Frauen, ne? Also Frauen, wo einfach die Zeit vor der Periode richtig schlimm ist. Ich habe das im Internet gefunden, habe mich da gemeldet. Auf jeden Fall gehörte dann damals zu dieser Untersuchung auch ein psychologisches Gespräch, ja, mit einer Psychologin. So, ein Gespräch mit einer Psychologin. Diese Psychologin hat mir dann in diesem 30-minütigen Gespräch, hat die mir Fragen gestellt und es war auf einmal, als ob ich den Wald wieder sehe. Wisst ihr, man sagt ja immer, den Wald vor lauter Bäumen nicht, sondern auf einmal konnte ich wieder so klar sehen, nur anhand der Fragen, die sie mir gestellt hat. Und das waren ganz simple Fragen. Das waren Fragen wie, verlassen Sie jeden Tag das Haus? Wo arbeiten Sie? Wie viele Arbeitskollegen haben Sie? Mit wie vielen Arbeitskollegen verstehen Sie sich richtig gut? Wie ist Ihr Arbeitsumfeld? Sie arbeiten zu Hause. Wie häufig verlassen Sie das Haus? Wie viele Freunde haben Sie? Wie oft sehen Sie Ihre Freunde? Bist du in einer Beziehung? Wie viele Geschwister haben sie? Und so weiter. Also sie hat super viele Fragen über mein soziales Umfeld gestellt. Und in dem Moment erst, mir kam mein Leben überhaupt gar nicht so besonders vor oder irgendwie einsam oder alleine. Ich war bis dato, habe ich niemals darüber über Einsamkeit nachgedacht oder dass ich zu viel alleine bin. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, weil ich saß ja nicht zu Hause und habe gedacht, oh, ich bin so einsam. Das war gar nicht so. Aber in dem Moment, wo sie mir diese Fragen stellte und ich gemerkt habe, dass ich auf nichts davon richtig antworten konnte, weil ich im Grunde genommen einfach mein ganzes soziales Leben nur daraus bestand, E-Mails zu schreiben, mit meinem Freund zu Hause zu sein und WhatsApp-Sprachnachrichten mit Freundinnen auszutauschen. That's it. Es gab nicht irgendwie, dass ich, keine Ahnung, immer freitags mit meiner Freundin essen gehe und irgendwie, weiß ich nicht, mittwochs zum Tanzen gehe, weil ich zu einer Tanzgruppe gehöre oder jeden Tag in die Schule gehe, wo ich meine Freunde sehe. Das gab's alles in meinem Leben gar nicht. Und dann ist mir erstmal bewusst geworden, was ich für ein Einsiedlerleben führe. Aber das ist mir bis dato halt nicht bewusst geworden, weil ich halt auch mit super vielen Leuten so viel Kontakt über WhatsApp und so hatte, die eben genauso ein Leben führen wie ich. Eigentlich relativ alleine mit sich selbst oder in ihrem Haushalt, aber nach außen hin halt wenig Kontakte haben, weil sie zum Beispiel YouTube machen oder sonst irgendwas und das einfach so ein spezielles Lebenskonstrukt einfach irgendwie ist. Ja, das hat mir dann damals zu denken gegeben und dann hatte ich damals Kontakt zu einer Freundin, die hatte sehr, sehr viele Parallelen zu mir, was auch dieses Anxiety-Ding anging und so. Die lebt bis heute noch auf Bali, also in Indonesien. Und dann hat sie zu mir gesagt, weißt du, was mir mal aufgefallen ist hier? Man sieht hier ganz wenig so Leute, die irgendwie so wirken, als ob sie sozialphobisch sind. Die sind alle so offen und locker und die witzeln so viel miteinander, die Balinesen unter sich und dass das alles so unbeschwert ist. Und dann sagte sie damals zu mir, die haben die diesen Schutz der Gruppe. Die haben diesen Schutz der Gruppe, die gehören halt dazu, die leben alle so in ihren Familien, die pennen ja sogar alle irgendwie abends in demselben Raum und da ist irgendwie, glaube ich, so eine Zugehörigkeit da. Und das ist dann damals das erste Mal, dass ich auf diesen Fakt gestoßen bin, dass das Nervensystem dysreguliert wird, wenn man nicht zu einer Gruppe dazu gehört. Das ist etwas und es hat auch nichts mit innerer Stärke oder sonst irgendwas zu tun. Das ist einfach etwas ganz Banales, Primitives aus der damaligen Zeit, als wir alle noch als Steinzeitmenschen durch die Gegend gelaufen sind. Und es war einfach eine natürliche Reaktion des Körpers, wenn du ausgestoßen wurdest, dass dein Körper Ängste entwickelt hat, weil du in Lebensgefahr warst. Das ist ein reguliertes System im Körper, weil du dann sonst stirbst sozusagen. Und wenn du dann alleine bist, dann kann das Nervensystem ganz schön Alarm schlagen. Irgendwie ist mir bewusst geworden, diese Einsamkeit ist auf jeden Fall ein Teil davon, warum ich diese inneren Konflikte mit mir habe, diese Gefühle. Es sind einfach Gefühle gewesen, Unruhe, Nervosität. Und das Ding ist aber, dass sowas manchmal, und das habe ich nicht nur bei mir beobachtet, sondern auch bei Menschen um mich rum, das ist manchmal ein Teufelskreis nach unten, weil du hast diese, vielleicht kennt ihr das, vielleicht sind ein paar von euch auch von dieser Anxiety und Sozialphobie so ein bisschen betroffen. Du verlernst das auch so ein bisschen mit Menschen. Wenn du jeden Tag draußen bist, du gehst jeden Tag zur Arbeit, du bist unter Menschen, du gehörst irgendwo dazu, du hast irgendwie so eine innere Selbstsicherheit, diese Anxiety, die dich gar nicht einnimmt, weil dein Körper sicher und dein Nervensystem sich sicher fühlen, die machen, dass du auch jeden Tag in die Konfrontation gehst und das ganz normal wird. Ne? Das kennt man ja mit allen Ängsten. Hast du Angst, auf der dritten Stufe von einer Leiter schon zu stehen? Ja, dann stell dich mal ein Jahr jeden Tag auf die dritte Stufe und in 365 Tagen hast du wahrscheinlich keine Höhenangst mehr auf der dritten Stufe. So, und in diesem normalen Bereich befinden sich die meisten Menschen, die mit sowas nicht zu kämpfen haben einfach. Und wenn du aber erstmal da ankommst, dass du diese Nervosität hast und dass du das verlernst, diese Interaktion mit Menschen, und bei mir ist ja auch noch, dass ich irgendwie auf einigen Spektren unterwegs bin und deswegen insgesamt so ein bisschen auch Nervosität habe manchmal in der Begegnung mit anderen Menschen, hat das in die Kerbe noch reingeschlagen, ne? Also gerade wenn irgendwie so auf dem Autismus-Spektrum seid, ADHS habt, hochsensibel, wie auch immer ihr es benennen wollt, da sind dann manchmal noch größere Herausforderungen, ne? Wenn man vielleicht manche Geflogenheiten nicht einfach so automatisch abspult mit Menschen. Da braucht man Training, sonst kommt man da raus einfach. Und während Corona war ich dann irgendwann an dem Punkt, während Corona waren wir alle nicht einfach nur einsam, sondern viele Leute haben ja auch andere psychische Probleme damit bekommen, weil das einfach auch eine Riesenlast war. Das war einfach ein großflächiges, Trauma, was da stattgefunden hat, was sehr viele Menschen bis heute noch beeinträchtigt, ne, das so unterbewusst, das darf man echt nicht unterschätzen, weil insgesamt war das eine, Spirale nach unten, weil ich gemerkt habe, es wird immer schlimmer und ich gehe immer weiter davon zurück. Irgendwann war ich an dem Punkt, das habe ich ja in der letzten Folge schon angesprochen, da wollte ich dem Pizzalieferanten die Tür nicht mehr aufmachen, weil allein diese kurze Begegnung mich so gestresst hat, da wahrgenommen zu werden. Und was denkt er? Und ist das genug, zu viel oder zu wenig Trinkgeld? Und ich habe alles so sehr zerdacht, weil mein Nervensystem so dysreguliert war, dass ich Kevin vorgeschickt habe. Und das habe ich in allen Lebensbereichen gemacht. Also ist dieser Muskel noch schwächer geworden, wisst ihr? Und das Problem ist ja, wenn das Nervensystem dysreguliert ist und es einem nicht gut geht und man dann noch eine Sozialphobie hat, dann hast du auch super viele Triggerpoints. Das bedeutet ganz oft, wenn du dich mit Menschen triffst, dann sagen Menschen Dinge, weil du so sensibel bist, die dich verletzen, die dich treffen, obwohl es gar nicht so gemeint ist. Und 10 Jahre vorher oder in einem ganz anderen State in dir drin würde das komplett problemlos an dir vorbeiziehen, was da jemand gesagt hat. Und dich triggert aber ständig alles, was Leute sagen und so, ne? Also ich spreche jetzt so allgemein, weil ich das nicht nur bei mir beobachtet habe, sondern auch bei vielen meiner Freundinnen, die ähnliche Struggles hatten wie ich, die auf einmal super empfindlicher geworden sind einfach. Und einfach, wenn irgendeine soziale Situation war, wo jemand etwas gesagt hat, was wirklich ein Trigger war, dass das eine Woche in denen rumort hat und das zu noch mehr Rückzug geführt hat. Und irgendwann kommt man an den Punkt, oder was heißt man, kam ich an den Punkt, wo es am ungefährlichsten war, einfach zu Hause so weiterzumachen, wie ich will. Weil der Kontakt nach außen, also Treffen mit Freundinnen und bla, das war, also mit Freundinnen, es waren dann ja auch oft neue Freundschaften, wo ich Leute eben noch nicht so gut kannte, die waren einfach anstrengend. Es hat sich einfach anstrengend angefühlt. Ich habe die ganze Zeit alles zerdacht, wie ich wirke. Ich bin ja auch total high masking, also wie erklärt man das für mich? Also ich bin eine Person, die, wenn sie unsicher ist und Leute nicht gut kennt, sehr stark maskiert. Ich versuche das gerade abzulegen, ne? Also ich bin dann besonders freundlich, ich kann Stille nicht gut aushalten und ich bin dann einfach super nervös, weil mein Nervensystem eben Alarm schlägt und ich brauche diese wirkliche Verbundenheit mit Menschen. Also wirklich, ich brauche da lange für, dass ich so richtig entspannen kann und einfach komplett ich selber bin. Das braucht heutzutage auch noch ein bisschen länger als damals, weil ich halt damals schon so ein bisschen mehr gewöhnt war daran, ja. Und das ist natürlich eine Einsamkeitsteufelsspirale nach unten. Ja, so, jetzt muss ich mal hier einen kurzen Schluck Cola. Ich habe euch ja gerade mein ganzes Leben erzählt, na hör mal.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Werbung. Dieser Podcast wird durch Werbung finanziert. Ich habe mich mein ganzes Leben lang gegen Versicherungen ausgesprochen. Ich war bis vor 3 Monaten nicht mal haftpflichtversichert. Das war sogar so ein Running Gag in meinem Freundeskreis. Aber ich habe halt immer gesagt, mir ist halt noch nie was passiert. Warum soll ich da monatlich Geld für bezahlen? Und deswegen habe ich übrigens auch niemals Werbung für Versicherungsanbieter gemacht. Ja, ich muss allerdings gestehen, dass ich beschlossen habe, vor 3 Monaten meine Meinung zu ändern. Denn ich sag's ganz offen und ehrlich, in meiner Burnout-Phase hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen zu haben. Und in den letzten 2 Jahren hatte ich so viele rechtliche Probleme mit einem Geschäftspartner. Ich habe Tausende von Euro in eine Anwältin gesteckt und am Ende ging es nicht mal besonders gut für mich aus. Ich habe es in dem Moment so bereut, nicht auf meine Mutter gehört zu haben, die immer gesagt hat, Alter, du bist selbstständig, du brauchst irgendwann eine Rechtsschutzversicherung. Deshalb bin ich jetzt offiziell auch haftpflichtversichert. Da habe ich den Zeh ins Wasser gehalten. Und ich suche jetzt nach einer Rechtsschutzversicherung und mache mich schlau, ob ich als diagnostizierte ADHSlerin noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen kann. Das gestaltet sich nämlich angeblich nach der Diagnose etwas schwieriger. Ich wünschte, ich hätte das früher gewusst. Ich werde mich da auf jeden Fall schlau machen und ich persönlich mache das mit Clark. Clark ist eine App, in der man die passende Versicherung für sich finden kann und verschiedene vergleichen kann. Und dann kann man sich optional beraten lassen und dann auch in App, also in der App selber die Versicherungen abschließen. So kann man in einer App all seine Versicherungen sozusagen managen. Falls das für euch spannend klingt und ihr euch angesprochen fühlt, wenn ihr bei der Registrierung auf clark.de oder in der Clark-App den Gutscheincode STRIPPED54, alles groß geschrieben, eingebt, bekommt ihr einen 30-Euro Shopping-Gutschein, den ihr dann zum Beispiel im Mediamarkt oder bei Mr. Spex, MyToys, Thalia und in vielen weiteren Geschäften einlösen könnt. Alle Infos zu Clark und natürlich auch dem Gutscheincode findet ihr über den Linktree, den ihr in meiner Folgenbeschreibung findet. Oh, absolut abartig. Ich habe mir hier eine Cola Zero gekauft. Ich trinke eigentlich keine Zero-Produkte mehr, weil ich das bei, kennt ihr Mira Snufflinger? Ganz toller Instagram-Kanal. Die macht auch super viel zu Gesundheit. Und die hat irgendwann mal, ich meine, ich weiß natürlich, dass Süßungsmittel nicht gesund sind. Ne? Also da brauchen wir nicht drüber reden, das war mir schon immer bewusst, aber die hat dann gesagt, dass das super krass auf den Darm schlagen kann und auch so Neurodermitis und sowas auslösen kann und Entzündungen. Und dann habe ich aufgehört, das zu trinken und das hat auch echt meinem Bauch richtig gut getan. Aber eben an der Tankstelle dachte ich kurz, so komm, jetzt gönnst du dir eine kleine Cola Zero. Direkt Bauchschmerzen, kein Scherz. Jetzt werde ich mal kurz hier irgendwo auf die Toilette gehen und dann machen wir gleich weiter mit der Analyse. Oh, ich bin gerade so außer Atem. Mein Gott, in Skispringerstallung pinkeln gehen ist echt immer, also das geht so ordentlich auf die Oberschenkel und ich war doch so lange nicht mehr beim Sport. Oh. Ja, da brauche ich doch einen kleinen Schluck Cola Light erstmal, bevor es weitergeht. Ja, und jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema. Ich habe euch das alles nämlich erzählt aus einem ganz bestimmten Grund. Und deswegen sind meine Podcast-Folgen und sowieso viele Inhalte, die ich mache, oft länger und weniger kompakt als vielleicht die von manch anderen, weil mir eine Sache super wichtig ist. Und zwar, dass ihr, wenn ich irgendwelche Weisheiten oder Erkenntnisse oder Sachen, die ich gelernt habe, euch weitergebe, dass ihr einfach meine Situation kennt. Weil was ich manchmal ein bisschen problematisch finde und das wird's immer geben, das gab's schon immer und das wird's auch immer geben, weil das einfach auch die Natur des Menschen ist und auch ich bin nicht frei von diesem Fehler. Aber manchmal machen wir Erfahrungen im Leben und lernen etwas und dann geben wir diese Erkenntnisse weiter, ohne darüber nachzudenken, dass andere Menschen auch einen ganz anderen Kontext haben. Wenn ich zum Beispiel euch jetzt irgendeine Lebensweisheit gebe und ihr nehmt die für euch an, dabei seid ihr vielleicht in einer komplett anderen Lebenssituation als ich und die gilt für euch vielleicht gar nicht so. Und ich finde, beim Thema Einsamkeit passt das wirklich sehr, sehr gut, weil es gibt eine Sache, und dafür hätte ich eigentlich gerne Freundin hier im Podcast gehabt, mit der würde ich sowieso gerne nochmal aufnehmen, Carina. Die hat früher auch YouTube gemacht, Travel Run Play hieß sie. Mit der habe ich mich letztens über das Thema Einsamkeit auseinandergesetzt, weil sie nämlich auch, ich glaube, sie arbeitet da jetzt nicht mehr. Aber auf jeden Fall hat sie lange Zeit in einem Unternehmen gearbeitet, das sich mit dem Thema Trauer auseinandersetzt. Und dementsprechend, Trauer und Einsamkeit geht oft Hand in Hand, hat sie sich sehr, sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Und deswegen hatten wir uns letztens dazu ausgetauscht, weil sie irgendein Reel dazu gepostet hat. Und ich bin dann darauf eingegangen und dann haben wir uns halt so ein bisschen ja unterhalten über dieses Thema und vor allen Dingen über einen ganz bestimmten Aspekt. Und das ist der Aspekt, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Man sagt ja immer, einsam, und das stimmt auch, Einsamkeit ist nicht gleich alleine sein. Und ganz, ganz viele Leute erzählen, und das wird auf Social Media so krass reproduziert, wenn du dich einsam fühlst, dann bist du nur einsam, weil du nicht mit dir selbst verbunden bist. Wenn du dich selbst liebst und mit dir selbst verbunden bist, dann spürst du auch keine Einsamkeit mehr. Das ist die Wurzel aller Einsamkeit. Das ist etwas, was ganz, ganz viel reproduziert wird im Internet. Und ich finde diesen Ansatz, da steckt zum Teil Wahrheit drin, aber auch ganz, ganz viel Unwahrheit. Und deswegen wollte ich diese Folge heute auch machen, um einmal so ein ganz, ganz bisschen mit diesem Mythos aufzuräumen und einmal dieses Thema, ich habe mal kurz hier die Tür zugemacht, dieses Thema Einsamkeit mal ein bisschen ganzheitlicher zu betrachten, weil so einfach ist es eben nicht. Was heißt so einfach? Mangelnde Selbstliebe aufzubauen ist keine einfache Aufgabe. Das ist eine riesengroße Aufgabe. Die Leute, die mit Selbstwert zu strugglen haben, wissen, was ich meine. Aber es ist eben eine sehr einseitige Betrachtung. Aber viele, viele Menschen, die diese Einsamkeit in sich selbst drin, die, sobald sie alleine waren, sich automatisch irgendwie schlecht gefühlt haben und nur unter Menschen vollwertig, die haben dann diese Erfahrung gemacht, dass sie bei sich selbst angekommen sind, an ihrer Selbstliebe gearbeitet haben und dann ist dieses Gefühl weggegangen. Und dementsprechend wird das dann im Internet reproduziert. Aber das erreicht eben alle Menschen. Und zwar auch die Menschen, die vielleicht Einsamkeit aus ganz anderen Gründen empfinden. Und deswegen lasst uns einmal kurz das Thema ganzheitlich anschauen. Und Carina hat mir da ein sehr, sehr schönes Modell geschickt und ich würde das aber gerne noch ein bisschen erweitern. Genau, Einsamkeit, jemand hat nämlich das Thema Einsamkeit oder die Emotion Einsamkeit in ein Modell gepackt und ich finde dieses Modell wirklich sehr, sehr schön. Und dieses Modell sagt, dass es Einsamkeit auf verschiedenen Ebenen gibt. Dieses Modell redet einmal von einer intimen Einsamkeit, dann einer sozialen Einsamkeit und einer kollektiven Einsamkeit. Und ich würde aber gerne noch eine weitere Ebene hinzufügen, und das ist eben die persönliche Einsamkeit mit sich selbst sozusagen. Also in meiner Empfindung gibt es 4 verschiedene Ebenen und es gibt sogar noch viel mehr, aber darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Da wäre zum Beispiel einmal die intime Einsamkeit, intime Beziehungen, ob sie eben da sind oder nicht, das sind die Beziehungen zu euren aller engsten Menschen. Also das ist bei jedem was anderes, ne? Bei einigen Leuten wird das bestimmt vielleicht irgendwie sein, die Eltern, die Schwester, die beste Freundin und keine Ahnung, die Oma oder so. Bei anderen Leuten vielleicht wiederum, die vielleicht keinen guten Kontakt zu ihren Eltern haben oder whatever, sind es vielleicht irgendwie die beste Freundin und der Partner und so weiter. Also die Leute wirklich, die einen komplett ungefiltert um die Ohren bekommen sozusagen, ne? Die allerliebsten, die einem einfallen, wenn es um Leben und Tod geht sozusagen. Und dann einmal die soziale Einsamkeit, das ist sowas wie Freundschaften, die vielleicht jetzt nicht so krass sind wie die mit der besten Freundin, aber eben doch Freundschaften, Bekanntschaften, Kollegen und Kolleginnen, also so Leute, die einen im Alltag begleiten, obwohl sie jetzt nicht die ersten Menschen sind, an die wir denken, wenn wir Turbulenzen im Flugzeug haben und Angst haben, irgendwie nicht wiederzusehen. Wisst ihr, wie ich meine? Genau. Und die kollektive Einsamkeit, da geht es um so Zugehörigkeiten, was Vereine und Gruppen angeht. Früher vielleicht noch traditioneller, vielleicht, weiß ich nicht, gehörte man dann zum CVJM oder zur Tanzschule oder zum Chor oder zum Heimatverein. Ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Vereinstyp, aber so solche Arten von Zugehörigkeiten, ne, die früher ja viel, viel intensiver gelebt wurden als heutzutage. Das ist ja schon fast so was Konservatives, irgendwie im Gartenclub zu sein oder so, ne. Das haben manche Leute vielleicht, weil irgendein Sport, ja, Fußball oder Handball oder whatever, auch so Sporttruppen und sowas, das würde dann alles noch in diese kollektive Zugehörigkeit oder eben kollektive Einsamkeit reingehören. Und ich persönlich würde halt gerne noch die persönliche Ebene mit reinbringen, und zwar die persönliche, wie kann man das denn nennen? Persönliche Einsamkeit, damit meine ich die Einsamkeit oder die Verbundenheit mit sich selbst. Weil ich finde, man kann dieses Thema nicht ganz ausboten. Das ist für viele Menschen ein Ding. Also das ist auf jeden Fall nicht das Thema, was in dieser Folge im Fokus steht. Aber das gibt es, und das gibt es auch häufig, dass Menschen einfach Problematiken mit sich selber haben, ein Selbstwertproblem vielleicht auch haben, keine Verbindung zu sich haben, vielleicht auch Selbsthass empfinden und einfach nicht gut mit sich alleine sein können, sich selbst fremd sind und dementsprechend immer unter Leuten sein müssen, um sich nicht scheiße zu fühlen. Und das ist nicht das Hauptaugenmerk dieser Folge. Diese Folge dreht sich mehr um wirklich die soziale Zugehörigkeit und was das mit dir selbst macht. Aber wenn du da ein Thema hast, dann ist das natürlich eine ganz andere Ebene, an der man arbeitet, weil das ist Arbeit mit sich selbst. Weil mit sich selbst alleine sein zu können, mit sich selbst Hobbys zu haben, gerne Zeit mit sich selbst zu verbringen, das ist wichtig. Das ist genau so wichtig, wenn nicht sogar am wichtigsten von all diesen Ebenen. Aber das wollte ich trotzdem nochmal ansprechen, dass es eben diese Ebene auch gibt und dass die wichtig ist. Und auch wenn ich das eben kritisiert habe, dass diese Ebene auf alle anderen Menschen übergestülpt werden und Menschen, die vielleicht soziale Kontakte brauchen und das eben das Nervensystem beruhigen würde und ihnen guttun würde im Leben, denen dann gesagt wird, du fühlst dich nur einsam, weil du ein Problem mit dir selbst hast, dann führt das oft, dass man in völlig falsche Richtungen therapiert. Genau. Ja, und wenn ich mir dann da mal so mein Umfeld angucke, ich gehöre weder zu irgendwelchen Vereinen noch sonst irgendwas. Also eine kollektive Zugehörigkeit habe ich gar nicht mehr. Ich gehe auch nicht mehr in irgendeine Schule, an irgendeine Uni, ich gehöre nicht zu irgendeinem Unternehmen, ich bin in keinem Club, ich bin in keinem Verein. Die einzige Zugehörigkeit, die ich wirklich hatte über die letzten Jahre, war Social Media. Und das war am Anfang auch wie eine Art, in Anführungsstrichen, Club, weil so wenig Leute das gemacht haben damals. Aber mittlerweile macht das ja gefühlt die ganze Welt, wisst ihr? Dementsprechend, das ist genauso eine Zugehörigkeit, als würde ich mich auf den Alexanderplatz stellen. Wisst ihr, wie ich meine? Da ist jeder sozusagen mittlerweile online. Und soziale Zugehörigkeit super wenig. Natürlich habe ich irgendwie so meine engen Freundinnen, aber wie gesagt, hatte ich ganz lange Zeit einfach nur übers Handy. Und die ganz engen, natürlich habe ich meinen Freund. Ja, und irgendwann kam der Punkt, da wurde mir dann bewusst, ne? Diese ganze Anxiety, diese Unruhe, dieser Stress, das kann ein Symptom von mangelnder Zugehörigkeit sein. Ich fühle mich nicht zugehörig. Ich fühle mich nicht sicher. Und da kommen dann diese ganzen Problematiken, ne, mit alles versuchen zu kontrollieren, Kontrollsucht, OCD, bla bla bla, die dann alle damit so einhergehen. Und das war jetzt erstmal nur eine Theorie, die ich aber super spannend fand, weil ich fand es jetzt nicht blöd, diese Erkenntnis, sondern ich habe ja einfach nur eine Lösung gesucht. Und wenn die Lösungen Menschen sind, dann probiere ich das halt aus. Und der Grund, warum ich diese Podcast-Folge einmal gerne machen wollte, war, weil ich bei super vielen Leuten um mich rum sehe, dass die Anxiety steigt. Also bei meinen Freundschaften um mich herum, Menschen, die genauso leben wie ich, und ich habe das Gefühl, dass es immer mehr sind. Und so wie unsere Gesellschaft heutzutage aufgebaut ist und die Richtung, in die wir gehen, glaube ich, dass das auch immer mehr wird. Ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum diese Nervosität, dieser Stress, diese Anxiety immer größer wird, ist irgendwie sind wir global alle miteinander vernetzt, aber trotzdem steigt diese Einsamkeit so krass. Ich habe letztens in einem Video gesehen, 46% aller AmerikanerInnen sagen, dass sie sich regelmäßig sehr einsam fühlen. Und Studien oder Umfragen von vor Jahrzehnten, da sind die Zahlen so viel geringer. Da sind wir teilweise bei 5-10%. Und das hat dann hauptsächlich auch so ganz spezifische Menschen betroffen, die spezifische Familiengeschichten haben und dann im Alter zum Beispiel einsam waren, was es ja früher nicht so häufig gab wie heutzutage, dass so viel Einsamkeit im Alter auch da ist. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt von oben auf die Welt gucke, ne, dann sieht es heutzutage so aus, als wäre irgendwie jeder für sich allein, aber jeder auch mit allen anderen verbunden durchs Internet, weil wir so viel online sind, wir sind so viel zu Hause. Und das ist irgendwie auch so der dritte Ort geworden, da kann ich gleich auch nochmal was zu sagen. Und gleichzeitig ist es aber so, wenn wir Jahrzehnte zurückgehen, wo Einsamkeit überhaupt nicht so ein Thema war, da waren diese Verästelungen ganz anders. Es war nicht jeder mit jedem verbunden, weil wir diese digitale Welt nicht hatten, aber untereinander waren die Verbindungen zwischen den Leuten fetter und wir hatten stärkere Verbindungen um uns herum zu bestimmten Clubs, Vereinen, zu Kollegen und Kolleginnen, zu irgendwelchen Veranstaltungen. Wir waren einfach sozial stärker eingebunden. Wisst ihr, wie ich das meine? Und ich glaube, dieser Wegfall, der lenkt uns in eine ganz gefährliche Richtung. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, auch dieses ständige Online-Sein und das Gefühl haben, verbunden zu sein. Das hat damals mein Coach, Lisa, hat das zu mir gesagt. Sie hat gesagt, du ziehst dich immer so zurück, weil dir alles zu viel mit den Leuten. Aber wenn du dann arbeitest, gehst du die ganze Zeit in die Verbindung. Du meldest dich die ganze Zeit bei Leuten und fragst Kooperationen an und dies und das. Also du gehst den ganzen Tag in die Verbindung und dann kommt aber Arbeit zurück. Aber du gehst privat nicht in diese Verbindung, weil du die ganze Zeit auf dieser digitalen Ebene bleibst. Und das ist so eine Sache, die ich wirklich in den letzten 2 Jahren erkannt habe. Offline-Intimität ist so wichtig. Und verflucht mich nicht, wenn ich das sage, weil ich weiß, es ist auch ein Segen für viele Menschen, die viele negative Erfahrungen hatten mit Menschen in ihrem Leben und sich vielleicht dann auch zurückziehen und froh sind, dass sie diese Telefonfreundschaften führen können und diese WhatsApp-Freundschaften führen können. Aber ich merke jetzt anhand meines eigenen Nervensystems, diese Verbindung im echten Leben mit Menschen, die macht was im Körper. Und das ist anstrengend, weil man ja erstmal über diese anfängliche Kennenlernphase hinaus muss, diese Nervosität und sich dann wieder treffen und dann irgendwie auch man selbst sein, ne? Sich zu demaskieren und so wirklich man sein, wie man ist. Aber ich glaube, dass das der Schlüssel zu einem ruhigen Nervensystem ist und das ist der Schlüssel aus der Einsamkeit heraus. Der Schlüssel ist Verbundenheit. Und wenn ihr jetzt zu irgendeinem Guru auf dieser ganzen Welt geht und ihr fragt diesen Guru, was ist der Schlüssel gegen Einsamkeit? Dann wird auch dieser Mensch euch einen ganz einfachen Satz wahrscheinlich sagen. Einfach nur einen einzigen Satz und es ist Verbundenheit. Verbundenheit mit allem. Echte Verbundenheit. Verbundenheit mit dir selbst. Verbundenheit mit der Natur. Verbundenheit mit anderen Menschen, mit Tieren, mit Gruppierungen. Und dich wirklich so zeigen und angenommen werden. Und das ist einfach auf die Art und Weise, wie viele von uns heutzutage Freundschaften führen und wie viele von uns heutzutage leben. Ich spreche jetzt mal einfach hier für alle, obwohl ich weiß, dass ich damit nicht alle einschließe. Es wird auch einige unter euch geben, die einen total großen Familienzusammenhalt haben und ganz viele Freunde und genauso viel draußen sind, wie sie auch drinnen sind und mit Menschen Kontakt im echten Leben haben, wie sie zu Hause sind. Aber in meinem Umfeld kann ich auf jeden Fall sagen, dass das mittlerweile eine Seltenheit geworden ist. Und das ist aber wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns sehen. Es ist wichtig, dass wir an Punkte kommen, wo wir Menschen so gut kennen, dass wir mit ihnen schweigen können, dass wir ihnen Geheimnisse erzählen, dass wir uns auch mal schämen und über diese Scham hinausgehen, dass wir über diese Unsicherheit des Kontakts hinausgehen und wirklich wieder miteinander verbunden sind. Ich habe sogar überlegt, Leute, ob ich da mal eine ganze Podcast-Folge draus mache, aber ich bin mir sehr unsicher, weil ich nicht weiß, wie verurteilend ihr mit diesem Thema seid. Ich bin ja bei sowas immer so ein bisschen vorsichtig. Und zwar, ich habe mal eine total abgefahrene Triggerwarnung. Drogen, Psilocybin, Magic Mushrooms. Wer diesem Thema aus dem Weg gehen will, kann jetzt skippen oder ausschalten. Ich habe zweimal in meinem Leben Magic Mushrooms genommen, also Psilocybin, ja? Also Zauberpilze sagt man auf Deutsch, wobei ich glaube, dass kein Mensch auf der Welt mehr Zauberpilze sagt, außer vielleicht meine Mutter. Ich hatte sogar mal überlegt, ob ich eine ganze Folge über diese Erfahrung mache, weil ich persönlich finde sowas ja super spannend, also unfassbar spannend, mir sowas reinzuziehen von anderen Leuten. Gleichzeitig, wenn ich das aber selber teile, habe ich immer so ein bisschen Angst, dass Leute mir das übel nehmen, weil ich will halt auch nichts verherrlichen. Ich will niemanden dazu bringen, irgendwas zu machen, ne? Weil ich auch der festen Überzeugung bin, dass diese Erfahrungen nicht für jeden gemacht sind und dass das auch auf jeden Fall nach hinten losgehen kann, wie mit allen Drogen. Aber trotzdem, ich schaue mir sowas halt gerne an und ich liebe es, von solchen Erfahrungen zu hören. Aber ich habe mir das mit aufgeschrieben, weil das für mich in Bezug auf diese Thematik eine so, so wichtige Erfahrung war. Und zwar in einer der Zeiten, wo meine Sozialphobie am allergrößten war, wo meine Nervosität und mein Stress am allergrößten war und wo ich den Kontakt mit Menschen am alleranstrengendsten fand. Das war der Moment, wo ich mit meinem Freund nach Bali geflogen bin. Und da haben wir dann Magic Mushrooms ausprobiert, das allererste Mal. Und während dieses Trips, so kann man es ja nennen, sind sehr viele Dinge passiert. Aber ganz zum Schluss hatte ich einfach ein Erlebnis und ich glaube, das war ein spirituelles, also ich glaube, das würde man spirituelles Erlebnis nennen, wozu man keine Magic Mushrooms braucht. Da könnt ihr auch ganz fleißig mal meditieren die nächsten Jahre. Das kann man auch ohne Drogen erfahren oder als Kind. Auf jeden Fall bin ich in einen Zustand gekommen. Wie erkläre ich das jetzt? Das kann ich euch auch wissenschaftlich erklären. Das ist ein Zustand, den kann man auch durch Meditation erreichen. Das ist ein Zustand, in dem sind auch viele Kinder, bevor sie geprägt sind, weil ihr Ego, also ihre Gedanken über sich selbst noch nicht so richtig ausgeprägt sind. Also sie haben noch kein Bild davon, wer sie selber sind und versuchen, dieses Bild aufrechtzuerhalten. Die nehmen ja einfach nur wahr. Die sind ja in einem fühlend wahrnehmenden Zustand, ne, bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann werden die ja nach und nach geprägt und dann bekommen die ja ein Bild über sich selbst. Und dieses Selbstbild wird abgespeichert im Cerebellum. Das ist auf Deutsch, glaube ich, das Kleinhirn. Und dieses Kleinhirn kann man zum Beispiel auch, wenn man ganz viel meditiert und das Nervensystem richtig krass runterfährt, kann man dieses Cerebellum auch sozusagen parken, dass das ausgestellt ist. Und das ist dann immer, wenn Leute sagen, oh mein Gott, ich hatte ein spirituelles Erlebnis während der Meditation, ich habe mich mit allem super krass verbunden gefühlt. Das ist, wenn dein Nervensystem durch die Meditation so krass runtergefahren ist, dass dein Ego einfach im Gehirn, da wo das gespeichert wird, einfach gemutet ist für den Moment. Und dann, ja, denkst du halt gar nicht mehr über dich nach. Du wertest nichts mehr, gar nichts mehr. Du bist einfach da. Du bist einfach da. Du guckst dir die Sachen an und erlebst einfach nur, ohne dass du irgendwas hinterfragst, irgendwas auseinander analysierst oder irgendwie fragst, wie du im Verhältnis zu allen Dingen stehst, sondern du fühlst dich einfach nur mega verbunden, wie als Kind, wenn du einfach draußen gespielt hast. Vielleicht erinnert ihr euch an früher, wenn man so über nichts nachgedacht hat und einfach so krass im Moment war. Du bist so krass im Moment, weil dein Bild über dich nicht da ist, sondern nur das, was gerade ist. Du bist nicht in der Zukunft, du bist nicht in der Vergangenheit, du bist im Hier und Jetzt. Und das ist der Zustand, den sehr viele spirituell Suchende, nachdem die lechzen, da wollen die hin. Ja, und ich habe diesen Zustand noch nie über Meditation gefunden. Dazu bin ich auch viel zu faul, was Meditation angeht. Das musste dann schon sehr, sehr ja, strebsam verfolgen. So bin ich ja nicht. Ich bin ja so einmal alle 2 Jahre so, ich gehe jetzt in Ashram und da meditiere ich mal 2 Wochen lang. Aber nicht dieses wirklich disziplinierte, ich setze mich jeden Morgen hin. Nein, ich habe das, die Abkürzung genommen. Ich hatte diese Erfahrung während meines Pilztrips. Ja, denn Psilocybin, das ist der Wirkstoff in Magic Mushrooms, kann es auch schaffen, dass dein Cerebellum ausgeschaltet wird. Das bedeutet, du bist manchmal, also wenn das bei dir passiert während des Trips, einfach zu 100% im Hier und Jetzt. Und das habe ich erlebt. Und nicht nur ich, Kevin auch. Ich hoffe, ich darf hier auch so über ihn sprechen. Da muss ich ihn gleich erstmal nach der Aufnahme fragen. Setze ich mich hier einfach hin und erzähle von seinem Pilztrip. Ja, auf jeden Fall haben Kevin und ich, wir waren in so einem Haus, was wir gemietet haben mit Pool und haben da so Zeit verbracht. Und dann habe ich zu Kevin gesagt, wir waren noch so ein bisschen wie Kinder dann drauf, ne? Ich frage mich wohl, was da draußen so los ist. Wie wäre das jetzt, wenn wir vor die Tür gehen würden? Und dann er so, lass einfach mal machen. Und dann sind wir auf den Hof gegangen in diesem Zustand, dass ich denke über nichts nach und ich denke, ich bin einfach nur und erlebe, was hier gerade passiert. Und ich hatte nur einen einzigen Gedanken. Ich fühle mich wie als Kind. Ich hatte null. Ich hatte wirklich, das war ein Zustand von absolut, wie hat Buddha gesagt, Erleuchtung ist das Ende allen Leidens. So sagt er. Und Erleuchtung ist ja nichts anderes als das, ne? Also dieses, dass du dauerhaft in diesem fühlend erlebenden Zustand bist. Mein Gott, das wird ja wieder spirituell hier. Und genau das war's. Es war die Abwesenheit allen Leidens. Ich war einfach da. Ich hatte keine Anxiety, 0,0%. Ich war so entspannt. Da war Verkehr, da war's laut, da waren Menschen, die mich auch angesprochen haben. Ich bin da irgendwo lang gelaufen und ich hatte 0,0% Angst, 0,0% Nervosität. Ich habe mir nicht mal Gedanken darüber gemacht, dass jemand merken könnte, dass ich Drogen genommen habe, sondern ich konnte einfach sprechen, mich austauschen. Ich habe mich allem so verbunden gefühlt, der Natur. Da waren irgendwie so einfach Büsche an der Seite und Kevin und ich standen da und haben uns wie kleine Kinder die Grashüpfer angeguckt und dann kam da so ein kleiner Kolibri angeflogen und ich war wie, als würde ich ein Blockbuster-Film gucken. So spannend war für mich meine Außenwelt, weil meine Gedanken mich einfach nicht disrupted haben so. Und ich habe so gedacht, krass, ich fühle mich wie als Kind. Ich bin nicht nervös den Menschen gegenüber, nicht nervös dem Ort gegenüber. Ich fühle mich einfach allem verbunden und ich habe das Gefühl, ich gehöre gerade einfach total dazu in dieses Ökosystem. Das klingt jetzt total wild, aber das war für mich so ein Aufwachmoment einfach, so zu erkennen, das, was ich spüre, diese Unruhe, diese Anxiety, diese Sozialphobie, das ist Unverbundenheit. Und Unverbundenheit führt zu Einsamkeit, führt zu Angst, führt zu Anxiety, führt zu Depression, führt zu Abgeschiedenheit und führt zu noch mehr Gedankenkreisen. Und das füttert sich alles selbst. Und ich brauche Verbindung. Und was brauche ich natürlich für diese Verbindung? Natürlich nicht 24/7 Magic Mushrooms. Kann man auch überlegen. Gibt Microdosing, habe ich noch nie gemacht. Aber, oh Gott, ich will euch hier keine Flausen in den Kopf setzen. Aber Übung. Übung, Übung, Übung. Ich brauche Verbindung. Und das war der Moment, wo ich beschlossen habe, ich ziehe nach Hause in meine Heimatstadt. Ich nehme wieder Kontakt zu meiner, damals einer meiner besten Freundinnen, Tracy, auf. Dann habe ich mich jede Woche mit ihr getroffen und hatte das erste Mal mal wieder eine Freundschaft, wo ich das Gefühl hatte, da kann ich 100% ich selbst sein. Bei der bin ich zu 95% so echt, wie ich bei meinem Freund zu Hause bin, wo ich wirklich, der kriegt meine absolut ungefilterte Wahrheit. Und die liebt mich trotzdem. Und ich habe wieder mehr mich mit meiner Mutter getroffen, um das Verhältnis mit meiner Mutter auch noch irgendwie wieder intimer zu gestalten, weil dieser ganze Trauerprozess, das verändert Menschen einfach. Und dann einfach diese neue Beziehung in diesem neuen Konstrukt zu Hause wieder aufzubauen. Ich bin zweimal die Woche in die Stadt gegangen und so weiter. Und versteht mich nicht falsch. Ich kann jetzt nicht sagen, das war das Ende aller Einsamkeit, wisst ihr? Aber ich habe verstanden, ich brauche Verbindung. Ich brauche Verbindung. Dieses Zurückziehen, das wird auf lange Sicht für mich nicht funktionieren. Ich möchte wieder unempfindlicher werden. Ich möchte wieder weniger Triggerpoints haben. Ich möchte wieder mich total wohlfühlen unter Menschen. Ich will nicht mehr nervös sein, wenn ich mit Leuten spreche. Ich will nicht mehr nervös sein, wenn ich die Tür aufmache. Und deswegen springe ich jetzt ins kalte Wasser und ich gehe in die Verbindung. Und ich rede mit meiner Nachbarin und ich stelle auch mal eine Rückfrage und ich verlänge auch mal das Gespräch. Und ich habe jetzt ein Büro bezogen mit meiner Freundin Tracy und habe gesagt, so jeden Morgen gehe ich jetzt aus dem Haus und treffe mich im Büro mit meiner Freundin und da tausche ich mich mit der aus. Und ich gehe ins Fitnessstudio und mache nicht nur Sport zu Hause. Und ich bleibe mit meinem Freund nicht nur zu Hause. Wir gehen raus, wir gehen ins Kino. Ich möchte ein noch engeres und besseres Verhältnis zur Familie meines Freundes, weil meine Familie besteht nur noch aus meiner Mama. Und ich brauche mehr Sicherheit. Ich brauche mehr Verbundenheit. Jetzt habe ich sogar schon überlegt, ob ich mich in einem scheiß Chor anmelde oder in einer Tanzgruppe oder irgendwas. Weil ich möchte wieder mit der Welt verbunden sein. Ich möchte mit Menschen verbunden sein. Ich möchte wie ich selbst sein können, ohne Angst. Und mich wohlfühlen. Ich will mich nicht weiter zurückziehen. Ich will da rausgehen. Ich will irgendwann wieder auf Partys gehen und ich will in der Natur sitzen und nicht overthinken in meinem Kopf, sondern einfach nur da sein und mir einen scheiß Vogel angucken, wisst ihr? Ich möchte energetisch, jetzt wird's echt spirituell, aber vielleicht, ich finde, es ist einfacher, auf so einer energetischen Ebene zu greifen, als auf so einer psychologischen Ebene, weil das sind alles so Konzepte. Aber diese Energie, die man hat, wenn man sich verbunden fühlt und angstfrei durch die Welt läuft, weil man das Gefühl hat, das ist mein Zuhause, das ist meine Stadt, das ist meine Welt. Und wenn ich irgendwo hinreise, dann bin ich erstmal fremd, aber ich verbinde mich mit den Dingen und ich will energetisch verbunden sein. Wisst ihr, wie ich das meine? Das ist mein Ziel. Und ich fand dieses Bild einfach schön, mit sich selbst verbunden zu sein, aber auch mit allem anderen um sich herum. Und deswegen fahre ich gerade so ein bisschen die digitale Kommunikation nicht runter, nicht ganz, weil es gibt einfach Freundschaften, die möchte ich nicht missen. Und versuche gerade mein Real Life hochzufahren, weil ich möchte nicht irgendwann enden wie bei dem Film Her, wo alle wirklich nur noch mit ihrem Handy mit sich selbst reden und niemand mehr untereinander mit sich verbunden ist. So, ich glaube, dass mir das krasse psychische Probleme machen würde. Ja, und ich würde mich wie immer sehr, sehr doll über eure Rückmeldungen freuen, weil ich gerade glaube, besonders bei diesem Thema, was so viele Menschen betrifft und was auch so viele von euch angefragt haben, ich glaube, ganz besonders bei diesem Thema ist es total hilfreich zu hören, was andere Leute für Erfahrungen gemacht haben. Also ihr könnt mir schreiben, wenn ihr gerade total einsam seid, ne? Weil, ich zitiere Finn Kliman, weil jeder Einsame jemand Einsamen braucht. Und wenn ihr gerade einsam seid, wir sind alle hier zusammen. Sehr viele in dieser Community haben gerade mit Einsamkeit zu kämpfen. Das weiß ich besonders seit den Rückmeldungen auf die letzte Folge. Und denkt immer daran, ich bin hier. Hier sind noch ganz viele andere Menschen, die super sensibel sind und denen es genauso geht. Und ich glaube, wenn ihr da Geschichten habt, also wenn es euch scheiße geht, schreibt mir das gerne und schreibt mir auch gerne, ob ich das teilen kann oder nicht. Aber auch, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt, was euch geholfen hat, über euren Schatten zu springen, was war so der, falls ihr schon einen Schritt weiter seid und sagt, ich verbinde mich gerade schon mit Menschen und diese Verbindung hat mir total geholfen oder dahin zu gehen oder das zu machen, hat auf einmal den Punkt gemacht, dass ich gemerkt habe, boah, mein Nervensystem dankt es mir. Ich komme wieder zur Ruhe. Ich habe wieder das Gefühl, ich bin mit der Welt verbunden und diese Ängstlichkeit geht wieder zurück und diese Unruhe und das Overthinken und ich habe wieder das Gefühl, alles gerät in Balance und es ist ein gesundes Maß an Alleinsein und Dabeisein und Zugehörigkeit und Individualität, wisst ihr, wie ich das meine? Dann lasst mich das wissen. Schreibt mir Nachrichten. Ich teile die auf Instagram. Das ist immer sehr beliebt, das zu lesen. Das liebe ich, dass ihr so eine Community seid, die auch gern so lange Texte lesen und sich diese ganze Scheiße durchlesen. Genau, schickt mir das. Und ja, ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast bewertet und ihm 5 Sterne gebt. Oder eine Bewertung bei iTunes schreibt oder auch wenn ihr den Podcast teilt. Also da freue ich mich echt immer sogar mit am meisten drüber, wenn ich sehe, wenn jemand eine Folge ganz besonders gut gefallen hat, wenn er die irgendwie auf Instagram teilt und sagt, hier guck mal, es hat mir voll geholfen, wenn du die und die Probleme hast, hör da mal rein. Das hilft mir halt super doll einfach. Aber nur, wenn ihr euch wohl damit fühlt, ne? Also macht das jetzt nicht nur für mich oder so. So, und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, diese Podcast-Folge war nicht zu anstrengend für euch zum Zuhören. Eventuell, es steht aber auch noch nicht fest, kommt entweder nächste Woche oder das nächste Mal in der Zwischenwoche, habe ich überlegt, ob ich manchmal so Sonderfolgen machen soll. Also wenn ich wirklich irgendwas habe, was mir unter den Fingern brennt, ne? Zum Beispiel jemand von euch schickt mir eine Zuschauernachricht und sagt, Jaco, kannst du da mal rüber sprechen? Das könnt ihr übrigens immer machen, ne? Ihr könnt mir bei Instagram zum Beispiel schicken, Höreranfrage oder so, dann am besten auf stripped_podcast. Ihr könnt mir das auch bei Jacobo schicken, aber bei stripped_podcast auf Instagram, da kriege ich es mehr mit, wenn ihr irgendwie wollt, dass ich ein Problem von euch bespreche oder so. Ne? Könnt ihr mir das mal schicken, ob ich so eine Sonderfolge zwischendurch mittendrin mache und ob ich so Inhalte aus meinen Kursen und Coachings und Meditationen und so hochladen, weil ich kriege so viele Nachrichten von euch, von Menschen, die auch mit so Anxiety und Unruhe und sowas zu tun haben oder mit ganz bestimmten Themen und meiner Meinung nach bin ich sehr gut in Meditation. Ich finde, ich kann sehr gute Meditationen schreiben und ja, ich glaube, da könnte die eine oder andere Sache helfen und da hatte ich überlegt, dass ich so Zwischencontent mache. Also wenn ihr dazu bestimmten Sachen Wünsche habt, lasst mich das immer wissen und schreibt mir einfach eine Nachricht. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und würde sagen, meine Lieben, wir sprechen uns in 2 Wochen wieder. Ja, arrivederci, tschüss, ciao und hasta luego. Macht's gut. Kussi.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's AURA.com/safety.